33. Kapitel. Daniel, Kapitel 12. Der Herbst hat wundervolle Tage, die das Euphrattal so herrlich segnen, wie in nördlicheren Ländern es der Frühling tut. Azurblau wölbt sich der Himmel, während sich die Sonne ihren Lauf beendend im Gewässer spiegelt, das wie flüssiges Gold erglänzt. Der erste Stern verkündet schon die nahe Nacht. Daniel steht auf des Schlosses Söller, in zeitenloser Zeit, in allem, was er hier erleben durfte. Er nimmt alles mit, flüchtig hin nach Kanaan, tief verborgen in der Kraft des Geistes auf dem Weg ins Reich. Er breitet beide Hände aus, als wolle er das liebe Land umarmen. Meine Zeit ist um, o Vater Gott, dir sei für alles Herrliche in der Führung meines Lebens meine Ehrfurcht dargebracht, damit ich durch die ewige Barmherzigkeit vor dir erscheinen kann. Zwar im schlichten Wanderergewand als dein Sohn, den du unverdientermaßen reich begnadet hast. Höher steigt der Stern, tiefer sinkt die Sonne. Dein Stern, o Vater, ist der Tröster auf dem Pilgerweg. Doch das Sonnenlicht, du selbst, bleibst in deiner Herrlichkeit uns gegenwärtig. Manchmal deckst du dich, wie die Sonne jeden Tag für eine Zeit versinkt, damit wir uns im Schlafe stärken können. Ein heiliges Symbol. Gib mir aus der Tiefe deiner Offenbarung, was du als letztes angekündigt hast. Und dann? Leise Winde, wie von Himmelsbalsam überhaucht, wollen schier das Herz zersprengen vor Seligkeit, vom Ewigen empfangen, dem Ewigen geopfert. Ihn stört es nicht, als ein Stab den Boden klopft. Jemand will sich melden. Es ist Kambassi, der seit dem Landtag Daniel noch mehr ergeben ist, als er es in seinem Dienst bei ihm schon immer war. Was meldest du? Herr, Tamaro und Kelostar möchten dich noch sprechen. Sollen sie auf morgen warten? Bald ist Schlafenszeit und du bedarfst der Ruhe. Deine Sorge tut mir wohl, Kambassi, dankt Daniel. Führe sie ins Rollenzimmer, in Klammer Bibliothek. Seit sie sich von Bel gewendet und dessen falsche Priesterkleider ausgezogen haben, sind sie treu erfunden worden. Der Verwalter tut, wie ihm befohlen ward. Daniel folgt ihm langsam nach. Er bewirtet beide Babylonier und fragt nach dem Begehr. Tamaro sagt: Fürst Sesbazar hatte uns beim Aufbruch mit dem Haupttrupp aufgetragen, bei dir zu bleiben. Wann brichst du auf? 500 Männer sind die letzte Gruppe. Ihr Besitz und die Familien sind vorausgeschickt. Der Perserkönig hat Soldaten in der Nähe stationiert, die dich geleiten sollen, fällt Kelostar leicht begeistert ein. Schwere Lanzen, Reiter und Fechter mit dem Schwert, und für dich hat er eine Wagensänfte mitgeschickt, als letzte Liebesgabe, lässt er sagen, die er dir verehren möchte, damit du auf der schweren Reise nicht ermüden sollst. Ihr bringt ja frohe Kunde, lächelt Daniel und denkt an Gottes Führerhand. Wenn die nicht wäre, dann immerhin, die Gabe rührt sein Herz. Er schreibt einen langen Brief, den Kirus später immer wieder lesen wird, wenn sein persisches Gemüt die Oberhand gewinnen will. Ihr könnt morgen früh dem Trupp die Meldung bringen. Wir sind nicht müde, der Hauptmann und die Männer warten, damit sie gleich zum Aufbruch fertig sind. Wie ihr wollt, wir reisen übermorgen ab, wenn die Sonne unseren Euphrat grüßt. Sammelpunkt beim Mautbesitzer an der Straße, die von Sepharvaim nach Damaskus führt. Ich habe von Fürst Sesbazar bereits gehört, dass dieser Weg zwar länger, aber besser ist. Der Südpfad durch die Wüste Syriens direkt nach Hesbon ist nicht gut. Ich will den Nordweg dabei überprüfen. Der Hauptmann wollte gleichfalls diese Straße wählen, berichtet Kambassi. Ist gut, nickt Daniel freundlich und entlässt die Boten, nicht ohne Dank und ohne Gabe. Danach zieht er sich zurück, wieder auf den Söller. Er schärft Kambassi ein, ihn nicht zu stören. Der Treue wagt, Herr, auf dem Söller ist die Nacht zu kalt. Soll ich Kohlebecken bringen lassen? Nicht nötig, ich bleibe nicht sehr lange droben. Mit dem inzwischen aufmarschierten Sternenheer, dem Frieden, den der dunkelviolette Himmel spendet, nun allein, singt Daniel nieder und betet mit der Inbrunst eines dankerfüllten Herzens an. Da tritt ein Licht zu ihm, so erhaben, wie er noch nie sah. Ist es Gott? Verwandelt er sich so, dass es für den Menschen unfassbare Steigerungen gibt? Steigert sich denn Gott? Und warum, wenn er doch in seinen Wesensdingen höchst vollkommen ist? Du machst dir Mühe, den Gedankenwirrwarr auszugleichen. O, nur eine Stimme kann so lieb, so mächtig sein, als ob der kleinste Hauch davon die ganze Welt durchbraust. Daniel umfasst die Lichtgestalt, als wolle er sie nie mehr lassen. Dabei spürt er, dass nicht er das Licht umarmt, sondern selbst in starken Vaterarmen ruht. Wie das kommt, er weiß es nicht. Bloß die Seligkeit, die ihm abermals die Brust zersprengen will, spürt er stark. O mein Vater Gott! Mehr weiß er nicht zu sagen, und es genügt. Ich segne dich für deinen letzten Teil des Erdenweges, sagt der Herr. Erhebe dich. Mir ist lieber, wenn ein Sohn an meiner Seite sitzt. Ach, oft hat der Seher diese Seligkeit genossen, aber heute ist's, als wäre er der Welt bereits entrückt. Deine stillen Fragen will ich nun mit dir besprechen, Daniel. Dabei lächelt Gott. Dann soll dein Geist das letzte Bild erhalten. Du wähnst, mein Licht noch nie erlebt zu haben, wie in dieser für die Menschheit hochgesegnete Nacht. Wieder eine Frage, ob nur die eine, warum die andern nicht? O, keine Nacht für die Materie, wie es keine Ruhezeiten, in Klammer Schlaf, für die Lichtkindgeister gibt, wo nicht mein Segen ihre Decke, mein Friede nicht ihr Ruhekissen wäre, angenommen oder nicht, ist Sache jedes Einzelnen in der Materie. Zog ich diese Nacht hervor, so bloß deshalb, weil mit dem in ihr gegebenen Bild, weit im Voraus, die große Babylon den Abschluss finden soll. Alles wird zuerst im Licht beendet, selbst wenn es für die Welt noch Tausende von Jahren währt. Darüber weißt du nun Bescheid. Nichts erfüllt sich auf der Welt und anderwärts, was nicht zuvor das Licht bereitet hat, vom Aufgang bis zum Niedergang, der die Materie betrifft. Nun die wichtigere Frage, ob ich mein Licht und mich verwandeln oder steigern kann, da ich doch vollkommen wäre. Vollkommenheiten kennen keine Steigerung. Bin ich vollkommen, in Klammer Matthäus 5, 48, dann gibt es in mir selber keine Änderung. Weder in der Offenbarung meines Wortes, meiner Sichtbarkeit, noch irgendetwas, das mein Ursein in sich ewiglich besitzt. Dennoch hast du recht empfunden, dass ich dir in größerem Licht erschienen bin. Kannst du selber ahnen, wie das kommt? Als einer meiner Ältesten wäre dir das möglich. Ach, wie freundlich ist der Herr! Daniel legt sein Haupt an Gottes Brust, mehr geflüstert als bekannt, erwidert er. Vater, ich ahne ja, wie du es meinst, und im Herzen ist es mir auch klar, dass es keine Steigerung in deiner Wesensheiligkeit, in deiner Offenbarung gibt, sondern dass ein Kind sich mehr und mehr dir nähernd, dich in höherer Erkenntnis schauen kann, freilich pur im Segen deiner heiligen Allgegenwart. Wie man etwas aus der Ferne kleiner sieht, als es wirklich ist, so auch dich, wenn du uns auf unserem Wanderweg begegnest. Neigen wir uns hin zu dir, dann ist das Verhältnis so, als wenn wir einem Baum uns nähern und dann den Stamm, die Äste, Zweige, Blätter, Blüten und die Früchte deutlich sehen können. Der Baum war fertig, nur aus der Ferne sah er wie verschwommen aus. Ein armes Bild, das ich vor deiner hohen Offenbarung auszubreiten wage. Allein, so dünkt es mich, ist's auch mit dir. Je näher wir dir kommen dürfen, umso wunderbarer werden wir dich sehen, womit für uns die Steigerungen aller deiner Wesensherrlichkeit verbunden sind. O du, mein Herr, Ich danke deiner Freundlichkeit, meine armen Worte anzuhören. So sehr arm sind sie nicht. Josua sah mich auch wie einen Baum, aus der Ferne wie natürlich, in der Nähe riesengroß. Erst sah er nur den Lebensbaum, in Klammer Ziffer 14. Das glaube ich, Josua war ein großer Geist, ich. Darüber rede ich mit dir, wie ich einst mit Josua gesprochen habe, als er unter meinem Lebensbaume saß. Das dürfte dir genügen. Mehr als genug, o Vater Gott, mit Sehnsucht warte ich der Stunde, wo du mich zu dir erheben wirst. Bist du denn jetzt nicht erhoben? O weh, ich hab den Herrn gekränkt, verzweifelt Daniel. Die wundersame Stimme fragt, warum betrübst du dich? Versteht mein Sohn kein Fragewort, wenn es meiner Liebe Ausdruck birgt? Eben darum, wie unterdrücktes Schluchzen, steigt es aus der Manneskehle auf. Ich fühlte es, wie herrlich du mir anbefahlst, mich neben dich zu setzen, und mir gabst, wofür die Worte fehlen. Und, Herr, hast du gesehen, wie unter deinem Strahl mein Herz beschaffen ist? Gewiss, und ich sage also auch wie du, eben darum. Es klingt wie ein feines Lachen. Ich bin befreit, jauchzt der Mensch, und er schmiegt sich fester in des Vaters starken Arm. Ich hatte das Erheben aber so gemeint, weg von hier, hinauf ins Licht, für immer bei dir bleiben dürfen, Herr meiner Seele, du ewig Heiliger, ewig Einziger und Wahrhaftiger. Du bist erhoben, obwohl du auf der Welt noch weilst. Das letzte Bild ist nicht der Abschluss deines Lebens. Es ist die Stunde, die mein Segen dir bereitet hat. Gott steht auf. Daniel drückt den Saum des königlichen Kleides an die Lippen. Jedes Wort des Mundes wäre jetzt zu seicht, um auszusprechen, was der Geist im Menschen Gott zu danken hat. Schläft er oder liegt er wach auf seinem Lager? Durch die noch unverhängten Fenster sieht er einen breiten Sternenstreif. Und da kommt ihm vor, als löse sich ein Stern und gleite niederwärts. Er schläft und ist so seltsam wach, als würde er, was nun sein Geist erhält, bewusst erleben. Dem ersten folgt ein zweiter Stern. Sie treten ein als herrliche Gestalten und entführen ihn, aber weder hin zum Hiddekel noch zum Ulai. Kambassi hört tiefe Atemzüge, als er verstohlen prüft, ob der Jordanseher noch auf seinem Söller hockt. Behutsam legt er eine Decke über seinen Herrn und wacht an der Türe bis zum Morgenrot. Er ist im Gesicht denkt Kambassi. Da darf den Fürsten niemand stören. Ja, es geht hoch hinauf. Daniel hört den Dialog der Sterngestalten, die sich allmählich als zwei Engel zeigen. Einen kennt er gut, Gabriel. Der andere sieht streng, fast heilig aus, aber nicht wie Gott, wie? Das sagt schon Gabriel. Wundere dich nicht. Höre zu, was wir auszurichten haben. Nicht eigentlich für dich. Du sollst es nur für später jener Welt bewahren, die du jetzt aus weiter Ferne siehst. Ah, sie ist klein, von fremdem Licht bestrahlt. Langsam geht die Erde ihren Weg, langsam wird die Menschheit zur Erkenntnis kommen, vielleicht erst dann, wenn die letzte Gnadenfrist nicht abgebrochen werden muss. Ferner sieht er, dass es ein Gebäude ist, in dem er mit den Engeln steht, irgendwo im Licht, wo die hohen Fürsten wohnen. Da lässt er die Gedanken fallen und hört zu, was beide Engel miteinander sprechen. Der Ernste sagt: Des Menschen wegen habe ich den Auftrag, wie an Gottes Statt zu sprechen. Was du sagst, Fürst Gabriel, soll so sein, als sprächest du zu Gott. Daniel soll es so erkennen. Zu ihm gewendet, setzt er hinzu: Was du siehst und hörst, ist die letzte Gnadenfrist, von der du eben dachtest, sie könne einmal abgebrochen werden. Möglich schon. Wir überlassen das jedoch dem Herrn, dem Schöpfer aller Lebensdinge, und das Bild. Wie schwer wird die Erlösung sein, obwohl der große Widersacher überwunden ist, nur noch als armes Kind den weiten Weg zurück zum Vater wandern muss. Die Finsterlinge streuen seine Saat aufs Neue aus. Von der ersten argen Saat ist nichts mehr da, die sammelte Gott in seinem Kreuz. Die Menschen ganz zuletzt umgarnen ihre Welt mit ungezählten Fäden, dass es kaum noch ein Entrinnen gibt. Überall herrscht die Zerstörung, die nicht nur das planetarische Gebilde, sondern mehr das Ebenbild von Gott betrifft. Aber sieh, da gibt es auch viel Lichter, kleine oder größere, die ihr Beihilfwerk verrichten, das ewig nie verloren geht. Gabriel hebt die Hand und sagt zum Ernsten: Zur selben Zeit kommt Michael, der Fürst des Willens, in Klammer Maleachi 3, 23, der für die Kinder deines Volkes steht. Ist das Erdenvolk gemeint, das Daniel verlassen wird und dem er gar nicht zugehörig war, nicht dem Leibe nach, nur als Geist ihm dienend? Gabriel verneint. Der Ernst steht hier an Gottes Statt, daher ist das Kindervolk gemeint. Du hast die Wanderer mit ihrem Lampenschein gesehen, die den Abgeirrten durch die Kraft des Höchsten helfen. Michael ist der Träger jener Eigenschaft, die bei Ur primär die erste war, aus deren Born die Macht zu Werken floss, wie sie sich der Schöpfer vorgesehen und gebildet hatte. Bloß der erste Strahl des Schöpfers bringt die letzte Abrechnung und leistet Hilfe. Wohl ist Raphael der Dominant des Tages, und so müsste eigentlich die Liebe diese Rechnung legen. Beides stimmt. Sie legt ihr Recht dem Willen vor, und er handelt für die Liebe. Das geschieht des Irrtums wegen, in den das Erstkind sich begab. Der Ernste steht für Gott, ich für das Kindervolk, einschließlich der letzten Menschen, der Materie da. Je ärmer diese sind, umso größer ist der Hilferuf zum Herrn und unsere von ihm gesegnete Hilfekraft. Das sei abermals gewiss. Denn für die Welt kommt eine Zeit, so trübselig arm, wie sie nie gewesen ist, seit die Materie besteht. Und das Kommende, wo Gott in seinem Kreuz das Ganze für und wider dieses Schöpfungstages sammeln wird, zwar ungeheuer schwer, wird nicht die Bürde haben, die in der letzten Zeit die Menschen selbst sich schaffen werden. Sie werden Gottes Gnadenzeit für sich zerstören, nicht aber für die Ewigkeit. Ewig bleibt die Gnade. Der Ernste forscht, was mit den Lampenträgern würde. Solang es Leute gibt auf jener Welt, sagt Gabriel, solange gab es keine Trübsal wie zuletzt. Die Kinder sind gesichert, alle, die im Buch des Lebens stehen. In Klammer Vers 1. Und die anderen? Wäre ich allein ein Gott der Guten, armselig wäre meine Liebe, du Träger der Barmherzigkeit. Was weißt du zu entgegnen? Was der Herr in unsere Herzen pflanzte, ja, die Armen, die sich selbst verloren haben, die weltlich leben oder so gestorben sind, dass sie Gottes Herrlichkeit nicht anerkennen, sich von der Lichtkraft nicht ernähren lassen, die hast du mit Geduld und Liebe, mit dem Licht erdreich, unter dem sie schlafen, also geistig nicht lebendig sind, bedeckt. Sie werden erst im Jenseits wach. Danach fragst du aber in der Liebe nicht zu sehr. Welche werden sein, die zu ihrer Schande und zu ihrer Schmach erwachen, deren Läuterungen sehr lang wären, lang wie eine Ewigkeit. Du sendest ihnen Lehrer zu, deren Licht aus deinem Glanze leuchtet. All die armen Schlafenden werden freilich erst erschrecken, wenn ihre arme Ewigkeit vorüber ist. Und ihre Lehrer werden wandeln wie die Sterne am Gezelt vor ihnen her. In Klammer Vers 2 bis 3. Das geschieht in der letzten Abendzeit des Kindervolkes. Denn weil sich die Verirrten ihre Seelengräber selber schaufeln, Darum kommen sie auch erst zuletzt zum Anblick deiner Herrlichkeit. Durch die Abrechnung erfahren sie die Reinigung, was für sie der Auftakt ihrer Seligkeit und Freude ist. Sie können also wenig von der Abendseligkeit genießen. Im Rechte wäre es gegeben, aber hat die Langmut sie bedeckt, so käme aus ihr auch für sie ein langer Abend zur Zubereitung für den nächsten Schöpfungstag. Existiert ein Volk, wie ich pur ein Schöpfer bin, so lassen sich die Guten und die Bösen nicht für immer trennen, es sei denn, ich würde Letztere auf ewig von mir weisen. Gabriel entgegnet: Es gibt ewig keine Trennung, die nicht zu überbrücken wäre. Durch die Langmut, Ausdruck der Geduld und Liebe. Was gilt dir die Sekunde einer Ewigkeit? Was ist sie im Gefühl der Kinder? Du weißt es ja am besten, sogar von uns, die du zuerst zum Licht erkoren hast, ist die Seligkeit der letzten Tagsekunde niemals auszuschöpfen. Deine Langmut, ewig fließend, gibt einem jeden Kind sein Maß, vollgerüttelt, dass es in Hinsicht unserer Seligkeit zum Überfließen kommt. Von diesem Maß wird einst der Willeträger reden, jedem Kind das Seine. Nichts geht dir verloren, weil aus deiner Wesensherrlichkeit erst alles kam. Aus dem Abfall fließt der Letzte in die Reinigung zurück. Alle Seelen, jetzt und bis ans Ende der Verdorbenheit. Doch du hebst sie aus der Reinigung empor, denn sie gehören ebenso zum ganzen Kindervolk. Preis und Ehre sei dir dargebracht, du Herr, in deiner Herrlichkeit. Der Ernste sagt: Gabriel, nun ist zwischen mir und dir im Forum der Gerechtigkeit und als Vorstrahl für die letzte Bildzeit alles ausgeglichen. Ich, nun ein Fürst des Herrn, trage das Gesammelte vor Gottes Angesicht. Plötzlich ist er fort, wie aufgelöst. Daniel konnte es nicht sehen, wie er ging. Gabriel wendet sich dem Seher nochmals zu und sagt: Verbirg die Worte vor den Ohren deiner Zeit und hier. Er gibt ihm eine Rolle, eng beschrieben. Hast du Anhaltspunkte, was du schreiben sollst? Versiegele die Schrift durch dunkle Bilder. Denn eines um das andere wird erst aufgetan, wenn jeweils sich die Zeit dafür erfüllt. Vorher hat es wenig Zweck, die Klarheit über das Materie- und Weltenende zu erkennen. Einige werden zwar im dunklen Wort das Licht erblicken, doch das sind die guten Schweigenden. Was sie als Gedanken sehen, sie, das nehmen alle Lampenträger auf und verbreiten ihren Schein, den sie von Gott empfangen haben. So auch du. der letzte große in der alten Zeit. Deine Arbeit geht der Menschheit nicht verloren, selbst wenn sie erst am Ende sich enthüllt. Was vom Licht herniederströmt, das bleibt immer Licht. Die abgeirrten Menschen können es bedecken oder leugnen, allein es ist da, wie ewig da, der Schöpfer ist inmitten seiner Werke. Das behalte fest im Herzen, in Klammer Vers 4. Merke jetzt noch auf, was sich dir zeigt. Ein Strom, mächtiger als alle Ströme auf der Welt. Herrlich ist das rechte Ufer, links sieht das Gestade düster aus. Die reinen Wellen fließen rasch dahin. Sonderbar, es scheint, als flössen sie bergauf. Gabriel ist gegangen. Daniel kommt sich ohne Helfer wie verloren vor. Wer mochte wohl der Ernste sein? Jemand sagt neben ihm: Wenn bei dieser Weltabrechnung im Voraus ein Fürst als Stimme Gottes spricht, so erfährt kein Mensch den Namen. Ist es nötig, dass du's weißt? Nein, nur habe ich ihn lieb gewonnen und darum hätte ich ihn gern gekannt. Zwei Männer stehen am Strom, der rechts im Fürstenkleid, links im leinernen Gewand, ganz blütenrein. Es sticht förmlich gegen all die Grauheit des Gestades ab. Der Fürstliche winkt Daniel heran. Als er mit am Ufer steht, ruft jener laut hinüber: Wann will's denn zu Ende sein mit solchen Wundern? In Klammer Vers 6. Daniel sagt bescheiden: Bei dir ist's wunderbar. Ich nehme an, dass dies das Land des Lichtes ist. Verständlich, wenn hier alles überreich gestaltet ist, weil Gott bloß überreiche Gaben hat. Am kahlen Ufer, wohl kein Wunder, steht die Welt, die Menschen ohne Gott, die Wesen ohne Geist und die Erde ohne Segen. Welche Wunder meinst du also? Der Fürstliche belehrt: Von deiner Augenblickserkenntnis aus besehen, hast du recht. Sind es aber keine Wunder, wenn sich Gottes Güte herrlich offenbart? Ich bin beschämt, klagt Daniel. Ah, noch die Welt im Seelenkleid, und man ist dumm und ungeschickt im Denken und im Reden, im Handeln auch. Ja, und gut ist es, dass du wenigstens zuerst für meine Seite zur Erkenntnis dieser Wunder Gottes kamst. Doch nun betrachten wir das andere Gestade. Das betrifft im Bilde die Materie. Die ist arm gewesen, seit sie von Gott zu einem hehren Zweck geschaffen wurde, und wird arm bleiben bis zu ihrem Niedergang. Des Falles Zeichen. Passt jedoch der Mann im reinen Leinenkleide in die graue Gegend? Er sieht so wohlgestaltet aus. Was meinst du, Seher Daniel, wen er zu verkörpern hat? Unverwandt betrachtet Daniel den reinen Mann. Steht er für die vielen da, die im Mithilfsweg durch die Materie gehen, die in Leid und Trübsal ihre Kleider waschen, in den Wassern ihrer Tränen? Und sicherlich gehören jene mit dazu, die aus dem Sumpf, dem Grau der Niederung sich ziehen lassen, sei es gleich erst auf dem Totenbett der Welt oder in den Dunkelsphären der Materie. Lassen Sie sich aber wecken, dann könnten Sie so reinlich werden wie der Mann im hellen, leinernen Gewand. Bei denen währt es lange, sagt der Fürstliche, ehe sie zur Reinheit kommen. Ja, seufzt Daniel. Aber, leuchten seine Augen auf, Gabriel sprach mit dem Ernsten von der Langmut Gottes. Dieser Langmut bleibt die Reinigung der Armen überlassen. Allerdings, ich sehe das jetzt ein, ist das erst recht ein heilig hehres Wunder unseres lieben Herrn. Lass uns weiter hören, was der Leinerne zu melden hat. Überm Wasser drüben wird es seltsam rege. Es ist so, als bewege sich das nackte, graue Land, als stünden, zwar noch ungesehen, unzählbare Scharen hinter dem im Leinenkleid. Er hebt seine Hände hoch, als wolle er das Himmelszelt ergreifen. Es ist Gottes Schwur, in Klammer, 1. Mose 22, 16 und Hebräer 6, 13. Für die ganze Löse soll es eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe wären, in Klammer Vers 7. Für das Weltenende gilt die eine Zeit den verstreuten Lampenträgern, zwei Zeiten den Menschen ohne Gott, den Wesen ohne Geist, daraus der durch Menschen arm gemachten Erde ohne Segen. Die letzte Zeit wird der Mensch sich selbst zur halben spalten. Wenn er im Unglück nicht mehr weiß, wohin, dann wird er weinen, in Klammer Offenbarung Johannes 6, 16. Zeigt jedoch die Langmut sich, die unantastbar ist, wie Gottes Schöpfer wille, so betet jeder Weltling wieder seine Götzen an. Gold, Handel und die Fleischeslust. In Klammer Offenbarung Johannes 13, 4. Unter anderem. Geht die Zerstreuung aller Gottgeliebten einst zu Ende, von der der Ernste zu dem Seher sprach? Der Leinerne zeigt auf Daniel. Dann wird Gottes ganzes Schöpfungswirken offenbar. Das geschieht, bevor die letzte Welt vergeht. Das erste Kind als letztes an des Lichtes Pforte klopfen darf. In den Tagen gröbster Finsternis wirkt ein Sonderlicht, in Klammer Sendling, um die letzten Lampenträger mit der Kraft des Höchsten aufzurichten. Der Endpunkt aus der halben Zeit wird die Menschen scheiden. Jeder muss erkennen, willig oder nicht. Eine Gnade, unfassbar in ihrer hehren Würde, als ein Vorausgleich gehalten. Und wer da sich wenden wird, soll noch seinen Namen rechts im Lebensbuche finden. Daniel hat eifrig zugehört, doch verstanden. Er ahnt nur, was die beiden Hohen sprechen. Er sieht da eine Spanne Zeit, wie mit einem dunklen Tuch verhüllt. Unter diesem wechseln Licht und Schatten und ist für ihn nicht abzusehen, wer der Sieger bleibt. Es ist der Wunsch des Jordansehers, auch sein Glaube, dass das Licht den Sieg behält. Aber klar erkenntlich ist es nicht. Darum spricht er zudem im Fürstenkleid. Mein Herr, was wird dann? Hab ich selber bloß noch eine halbe Zeit, um mein Letztes zu besorgen? Wäre es nicht gut, wenn ich über das Gesagte zur Erkenntnis käme? In Klammer Vers 8. Es wurde mir befohlen, die Bilder nur versiegelt zu beschreiben. Und ich weiß, warum dies so geschehen soll. Bin ich auch ein kleiner Lampenträger, dessen Arbeit mit zur Saat gehört, dann hätte ich recht gern den tiefen Inhalt jeder Schau in mir bewahrt. Doch den Segen, den der Herr dazu gegeben hat, den möchte ich noch fließen lassen. Wie, ja, wie dieser Himmelsstrom sein reines Wasser in die Schöpfungsweite fließen lässt. Sieh, du Fürstlicher, darum geht es mir. Der Lichtfreund lächelt hoheitsvoll, zwar verneinend, sagt er tröstend. Gehe hin, Daniel, es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. In Klammer Vers 9. Das Gehen gilt dem Heimgang in des Vaters Reich. Es bedeutet außerdem noch tätig sein. Du wolltest gern den Namen jenes Ernsten wissen und hörtest eine Stimme neben dir. Ist es nötig, dass du's weißt? In Klammerseite 238,5. Das betrifft auch dein Begehren. Ist's denn nur geahnt, dass das Licht den Sieg behält? Wenn nicht, was würde Gottes Grunderlösung gelten? Er müsste dann im neuen Schöpfungstag von vorn beginnen, um den Verlust im Kampfe wettzumachen. Zutiefst erschüttert wähnst du ganz im Recht. Es wäre lästerlich, das bloß zu denken, geschweige denn in Worten auszudrücken. Beruhige dich, mein Freund. Der Fürstliche fasst Daniels Hände an. Ein warmer Strom durchbraust den Seher. Um dein Weltbedenken auszulöschen, sprach ich vom möglichen Verlust des Gottesrechtes. Wisse, auch eine Ahnung, fest im Glaubenslicht verankert, ist ein reines Samengut für diese Welt als letzte, für jetzt und bis zur Zeit in ihrem vollen Niedergang. Durch die echte Ahnung bis zum hellen Wissen, durch das wahre Glaubenslicht der Lampenträger, werden viele noch gereinigt, wobei die Lichtgesandten das nicht stets zu wissen brauchen. Auch da die Frage, ist es nötig, dass es einer weiß? Du denkst, wenn nur Gott es weiß, von den Menschen ungesehen, unbeachtet, aber da, wie ewig da der Schöpfer ist. In Klammer, Seite 234, 2. Das kam pur aus Gottes Licht, du letzter Großer in der alten Zeit. Noch vom Segen aus der Saat, nebst der Reinigung, wer sich ihr willig unterwirft, werden viele mit der Trübsal, die sie als Welt und Finsterlinge auf sich laden, erst geläutert. Die Sender werden durch die Saat bewährt, zumal sie selbst die Samensträger sind. Da spielt es keine Rolle, ob einer nur ein Körnlein streuen kann, der andere mit ganzer Hand, ein Dritter aus der vollen Schürze, ein Großer, der die Saatgutsäcke schleppt. Reinigen, läutern und bewähren sind auf drei Gruppen der Materie zu beziehen. Die vierte Gruppe sind die Großen, in Klammer zum Beispiel Abraham, Mose, Elia und so weiter. Wenn auch bis beinahe zum zu spät die Gotteslosen all das Segenslicht nicht achten möchten, dass sie die Freuden ihrer Welt nicht aufzugeben brauchten, werden dafür die Verständigen es achten lernen und sich Gottes Offenbarung nicht verschließen. Allmählich werden sie erkennen, da meine arme Welt ohne Gott, dort mit Gott die Erlösung. In Klammer Vers 10. Ein Lichtgeheimnis sei dir anvertraut. Merke auf. Die halbe Zeit des Menschenendes hat ein Rechts und Links, wie die Ufer hier am Strom. Dann folgen, wo das tägliche Opfer abgetan sein wird, ein Gräuel der Verwüstung. Schier die ganze Menschheit in den Abgrund drückend, nur noch 1290 Tage, in Klammer Vers 11. Die Tagesopfer sind die Gaben und Gebete, doch das ist eines von den großen Wehen, in Klammer Offenbarung Johannes 8, 13. Viele Gläubige werden in sich selbst versanden. Tägliche Gebete halten sie für überflüssig, außer wenn sie sich versammeln, um einen Gottesdienst zu halten, der letzten Endes mager ist. Manche pflegen ernsthaft das Gebet als Tagesopfer, in Klammer Daniel 6, 11. Und tun sie dies allein, in Klammer Matthäus 6, 6, dann trägt Gott es selber aus, um das Unheil zu vermindern. Das sind die Herzensopfer, wohlgemerkt, nicht für eine äußerliche Schau, wie es im Tempel zu Jerusalem geschah, wie in den späteren Häusern, die man Tempel, in Klammer Kirchen, allgemein, nennen wird. Unzucht wächst dann wie ein Drache auf, der mit vielen Häuptern reden und mit vielen Hörnern handeln wird. In Klammer Offenbarung Johannes 12,3 und Ziffer 15. Die 1290 Tage als Schlüsselzahl sind 42 Monate, was einem Jahr, 2 Jahren und einem halben Jahr entspricht. In Klammer Jakobus 5,17. Im Sinne aller Gräuel der Verwüstung bedeuten sie: Eine Zeit ist die weltumspannende Macht der Weltlinge, unter deren Regiment sich alle Leute beugen müssen. Denn einer hängt vom anderen ab, was sich insbesondere auf alle Völker mit bezieht. Die Völkerfreiheit wird zum Wahn, zum Einmaligen, wie es nie gewesen ist, das Endprodukt der großen Babylon. Zwei Zeiten sind die Scheidung, die sich trotz des Wahns ergeben wird. Denn die Freiheit suchen ist die urgeheime Gabe Gottes für die Menschen der Materie, eingepflanzt in alle Wesen bei dem Fall, die genauso in dem Wahn der Macht des Erstlings hingen und als Wesen oder Menschen bis zuletzt darin gefangen sind. Zwei Parteien werden sein, jede mit dem Recht des Wahns befangen, immerhin, wie die Lampenträger trotz der Finsternis ihr Werk verrichten, so wird mancher Oberste, in Klammer Regent, Politiker und so weiter, so gut als möglich um die Freiheit kämpfen, zwar nur meistens weltlich ausgerichtet. Daraus sind auch die zwei Zeiten zu erkennen, zwei Richtungsteile auf der Welt. Das Halbjahr ist die offenbarte Gnadenfrist, gilt aber auch den Halben, die heute Hosianna und morgen Kreuzige schreien. Elia hat einst Ahab und die Baalischen mit Recht herausgefordert: Wie lange hinket ihr auf beide Seiten? In Klammer 1. Könige 18,21. Du siehst, wie vielfältig alles auszulegen ist. Zu den 42 Monaten werden ebenso viele Tage angehängt, was im Vergleich dieselbe Rechnung ist. Geistig ist's die Zuversicht der Lampenträger, der Glaube der Verständigen und die Hoffnung der Geläuterten, die durch die Gnade sich gewendet haben. Es ist jenes herrlich hohe Ende, das der Herr allein bewahrt. Der Heimkehrweg der Treuen wird so voll bestrahlt, wie sie es ertragen können. Und das ist viel, das merke dir, Daniel. Für die anderen ist es der Saum vom langen Kleid. In Klammer Offenbarung Johannes 1,13. Aus dem zugedeckten Licht für ihren Heimfindweg herausgewoben. Von den 45 Tagen gelten 42 in der Offenbarung, wie im Bildsymbol gezeigt. 3 Tage sind 3 Stufen für die Heimfindlinge. ihr Erdentod als Gnade, die nur im hohen Lichte zu erkennen ist, ihr Weg von einer in die andere dunkle Sphäre. Drittes ist es, das Erkennen, wenn sie aus dem Harmageddon ihrer Jenseitswanderungen heimgefunden und ihr Hephatta erhalten haben. Dies ist der Schluss der ganzen Schau, die du als Mensch und Geist empfangen hast. Einer kommt, der deinen Spuren in der Offenbarung folgt, in Klammer Johannes. Du als letzter Großer in der alten Zeit, jener als der erste Große in der neuen Zeit, die in der Gesamtschau der Erlösung vom Beginn des Falles bis zu dessen letzter Reinigung die große Halbe ist. Denn aus Gottes ewig hohem Gnadenborn fließt immer für das ganze Kindervolk die Hälfte aller seiner Gaben, weil wir nur insgesamt die Hälfte davon tragen können. Ein jedes Kind für seinen Teil ein Stück. Das ist stets so groß, dass die Kindgefäße überlaufen. Jetzt weißt du nun das Urgeheimnis von den Zeiten, zumal jenes von der letzten halben Zeit. Nun gehe hin, zurück für deine letzten Tage auf der Welt und ruhe aus. Gib Ruhe bedeutet das. Forsche jetzt nicht tiefer, als du sehen durftest. Denn wenn du aus der Erde auferstehen wirst am Tage deines Leibestodes und zu deinem Erbteil kommst, als dann wirst du sehen, dass dein Ahnen als Gedanke, Wort und tätig sein, ein reiches Feld bestellen konnte. Die Saat hast du von Gott empfangen, die Kraft zum Säen auch. Nun warte in der Ruhe deines Geistes, wann aus dieser Saat die Ähren wachsen werden. In Klammer Vers 13. Ruhe ist nicht Tatenlosigkeit. Ruhe ist die volle Hingabe an Gott, das Warten auf die Offenbarung durch den Höchsten Selbst.